Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 5. Juli 2022. Und so langsam stellt sich hier bei mir so ein bisschen Ferienstimmung ein, muss ich sagen. Nur noch bis Freitag, dann ist hier erstmal 6 Wochen Sommerpause. Und wie kündigt sich die Sommerpause an? Mit einem Aircheck. Ja, Aircheck, das muss man kurz erklären, das ist, wenn man als Radio- und Podcast-Moderator Verhör gebeten wird. Nein, also wenn liebe Kolleginnen und Kollegen die eigene Sendung auseinandernehmen, kritisieren. Und das hatte ich gestern. Ja, Aircheck, da denken viele, das ist im Moment gerade der Test, ob Piloten wissen, ob sie noch auf dem Flughafen stehen oder schon in der Luft sind. Und die meisten Piloten müssen sagen, ich stehe noch immer. Nee, hier geht's darum, dass es Feedback gibt für den Host, den Moderator. Und mir hat man gestern, und jetzt plaudere ich was aus, mir hat man gestern im Aircheck gesagt, hey, der Podcast hier morgens, Junge, der ist manchmal zu lang. Du hast zu viele Ideen, hat man mir gesagt. Ja, und zwar pass auf, der Wortchef von Radio 1, also der Gott dieses Podcasts, der hier entscheidet, ob ich noch länger senden darf oder nicht, der jeden Tag aufs Neue über mich entscheidet, der hat gesagt, wenn er von zu Hause mit der S-Bahn zur Arbeit fährt, also von Berlin-Schöneberg, wo Gesamtradio 1 wohnt, raus nach Potsdam, und wenn er dann in Potsdam ankommt im Sender und ich immer noch labere, dann ist das fucking zu lang. Das Ding muss kürzer werden, hat er mir gesagt. Und wisst ihr, was ich heute mache? Doppelt so lang. Nein, natürlich nicht. Heute machen wir schön kurz, damit der Wortchef von Radio 1 im Sender ankommt und sagt, hey, Podcast ist vorbei, war eine Mega-Folge. Ne? Inhalt wurscht, aber Länge stimmt. Genau darum geht's. Also, Freunde, heute Disziplin. Also, wenn ich heute nicht so viel Zeug mache wie sonst, dann liegt's nicht daran, dass mir nichts einfällt. Mir ist wahnsinnig viel eingefallen, was ich heute nicht mache, weil man mir gesagt hat, das wird alles kürzer werden. Also, heute alles wahnsinnig kurz, liebe Leute. Gestern hat sich Olaf Scholz mit den Gewerkschaften und Arbeitgebern verquatscht. Also, er hat sich getroffen und hat mit ihnen gequatscht. Und das Ergebnis war, sie haben gequatscht. Und ich habe gelesen im Kommentar der Süddeutschen Zeitung, dass das total okay war, dass nur gelabert wurde. Also es war nicht schlecht, es war total okay. Und wenn ich das im Kommentar der Süddeutschen lese, dann sage ich einfach, hey, dann ist das so, dann übernehme ich das. Weil für mich die Leitlinie, was der Kommentar in der Süddeutschen sagt, das gilt auch für mich. Ansonsten, was war noch los gestern? Schüsse am Unabhängigkeitstag der USA in Chicago. Müssen wir nicht weiter kommentieren, oder? Donald Trump würde sagen, okay, when they shoot Independence Day, also wenn sie schießen am Independence Day, wir brauchen mehr Waffen, more weapons, so that Independence Day Unabhängigkeitstagsfans können zurückshooten, okay? Wenn der eine shootet, muss der andere auch shooten, okay? Aber gut, dass er nicht mehr da ist. Ne? Insofern, das war gestern. Was haben wir sonst? Oh, guck mal hier. Wir haben einen Beweis für dieses komische Gefühl in diesen Tagen. Und das komische Gefühl in diesen Tagen ist ja, es ist wahnsinnig heiß. Es ist so heiß. 2,9 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter lag die Durchschnittstemperatur im Juni, laut Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes und des ZDF. Aber ich sag natürlich, hey, ich mag Wärme. Und ganz ehrlich, wann bitte war das vorindustrielle Zeitalter? Also woher soll ich denn das wissen? Gut, ich habe hier einen 30-minütigen Essay vorbereitet über das vorindustrielle Zeitalter, seinen Anfang, seinen Untergang und seine Klimabedingungen. Hätte ich gerne vorgetragen, darf ich aber nicht, denn wir müssen kurz bleiben. Aber bald gibt's den Podcast zum Wach und Wichtig Podcast, also den Erklär-Podcast mit ganz vielen Fußnoten unten dran, wo nochmal alles erklärt wird, was ich hier nur in kurzer Zeit abhandeln kann. Und dann könnt ihr das alles hören. Dann werde ich dort mit klassischer Musik im Hintergrund, Mozart, Haydn, Bach, nochmal erklären, was genau all die Anspielungen waren, die hier bei bei Wach und Wichtig nur für die kurze der Zeit erwähnt wurden und deshalb der Erklärung bedürftig sind. Für den Moment allerdings muss dies hier genügen. 2,9 Grad über dem vorindustriellen Zeitalter lag die Durchschnittstemperatur im Juni, aber wir wollen ja das 1,5 Grad Ziel einhalten und das wird kein Problem sein, denn zwischen 2,9 Grad und 1,5 liegen nur 1,4 Abstand und schaffen wir schon.
Das schaffen wir schon.
Ah ne, die ist weg. Insofern werden wir es genauso gut schaffen, wie die noch da ist. Wird super, ja. Und deswegen, Achtung, mega Überleitung. Wenn es schon so heiß ist, kommen wir an diesem Morgen auch um die heißen Eisen bei den Themen nicht herum. Hat man mir hereingeschrieben. Also trage ich das so vor. Und hier hören wir ein heißes Eisen. Also wenn das kein Wortspiel war, dann ist mein Name Fips Asmussen. O-Ton ab.
Deshalb brauchen wir intakte Meere, ein intaktes Ökosystem, das in der Lage ist, diese Funktion auch wirklich für uns weiterhin auszuüben. Und die Korallenriffe sind dafür ein ganz wesentlicher Bestandteil.
Ja, in Bremen findet nämlich diese Woche eine Konferenz zu Korallenriffen statt. Korallenriffen, ein sehr langes Wort, das uns an dieser Stelle 10 Sekunden Sendezeit kostet. Wichtiges Thema, diplomatisch heikel, also nicht die Sendezeit, gut, intern auch das heikel. Nein, es geht um die Konferenz zu Korallenriffen. Also diplomatisch heikel, denn Umweltministerin Lemke, wenn ihr die nicht kennt, liegt nicht an euch, sondern an ihr, die hat noch eine klare Forderung an die Wissenschaft.
Dafür sind solche Diskussionen, sind klare Forderungen aus der Wissenschaft. Wir haben das beim Klimaschutz erlebt, so essentiell, dass es klare Handlungsfelder gibt, die die Wissenschaft der Politik zeigt.
Gute Idee, muss man sagen. Gute Idee, sehr gute Idee, das klappt. Ganz sicher. Also fast vielleicht ein bisschen bestimmt. Also klappt so gut wie die Aufnahme der Ukraine in die EU. Wenn die Wissenschaft erstmal klare Ideen für die Politik hat, dann wird alles glatt laufen. Das wissen wir. Dann werden wir auf dem besten Weg sein, die Ozeane zu retten. Dass die wissenschaftlichen Handlungsempfehlungen gut ankommen, dafür haben wir ja unzählige Beispiele. Der Klimaschutz zum Beispiel oder die Pandemiebekämpfung. Oder. Da wurde jeweils immer wirklich megamäßig gut auf die Wissenschaft gehört. Deswegen sind wir auch so gut durch diese Zeiten gekommen. Aber ihr seht schon, es herrscht langsam so ein bisschen hier saure Gurkenzeit. Merkt ihr das so kurz vor der Sommerpause? Ja, nur noch solche Luschi-Themen hier, solche Lirum-Larum-Löffelstiel-Themen. Hat man mir die hier reingeschrieben, damit ich mich kurz fasse oder weil die wirklich die einzig wichtigen in diesen Tagen sind? I don't know. Da muss man schon über Korallenkonferenzen in Bremen sprechen. Bremen, wo liegt das überhaupt? Ich weiß gar nicht, kenne ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch pleite, oder? Muss man das überhaupt noch erwähnen, so eine Pleitestadt? Nee. Also, weiter im Konzept. Tatsächlich stehen diese Woche ja noch ein paar wichtige Termine an, zum Beispiel auch in Indonesien. Da treffen sich ab übermorgen die Außenminister der G20-Staaten. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock wird natürlich auch dabei sein und das, obwohl da noch ein anderer ziemlich ungebetener Gast mit von der Partie sein wird.
Es werde angesichts der möglichen Teilnahme von Außenminister Lavrov kein Business as usual geben, ergänzte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Vor die Wahl gestellt, den Treffen der G20, also der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, aus Protest fernzubleiben oder trotz russischer Anwesenheit beizuwohnen, hat sich die Bundesregierung für die Teilnahme entschieden.
Das hat schon was von einem großen Familientreffen, oder? Bei dem auch wieder der unangenehme Onkel vorbeigucken wird, der immer so aus der Zeit gefallene Sachen von sich gibt. Nur, dass der Onkel in diesem Fall nicht nur Blödsinn redet, sondern auch Blödsinn macht, indem er den militärischen Überfall eines Nachbarlands zu verantworten hat. Aber im Prinzip ist das ja fast das Gleiche. Immerhin, ein persönliches Treffen von Baerbock und Lavrov hat das Auswärtige Amt schon ausgeschlossen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Frage, die uns alle bei diesen unfassbar heißen Sommertemperaturen wie eine unbarmherzige Flamme unter den Nägeln brennt. Wie duscht Wolfgang Kubicki? Ja, das ist doch die große Frage, oder? Also, ohne dass wir die beantwortet haben, können wir nicht in die Sommerpause gehen. Also, wenn ich nicht Gelegenheit kriege, diese Woche noch mit Wolfgang Kubicki morgens unter der Dusche zu stehen, dann so kann ich nicht gehen! FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, ihr wisst es, er hat sich ja schon vor ein paar Tagen geäußert und aufgeregt darüber, dass die Energiesparempfehlung von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck nicht ganz so seins ist. Denn Habeck hat ja empfohlen, doch einfach mal kürzer zu duschen. Das hat natürlich die Wallungen bestimmter Medien in Ekstase versetzt. Zum Beispiel auch bei dieser Kommentatorin hier von Bild TV.
Das Thema ist, Duschen ist die neue Freiheit. Sie denken jetzt vermutlich, was für eine dämliche These, sagt die Frau da. Ich hätte das auch niemals gedacht, dass ich beim morgendlichen Duschen an Freiheit denken würde.
Duschen ist die neue Freiheit. Nach Silvesterböllern und Rasen kommt jetzt Duschen als neue Freiheit. Ganz ehrlich, geht doch alle nach Hause mit eurem verkackten Vulgärfreiheitsbegriff. Ganz ehrlich, Freiheit ist was völlig anderes, das habt ihr gar nicht verstanden. Bild TV und Freiheit, also das ist wie Deutschland und Züge, die fahren und Flugzeuge, die fliegen. Redet nicht mehr über Freiheit, ihr habt keine Ahnung davon. Aber gut, das ist ein großes philosophisches Thema, dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen fertig werden. Wir müssen fertig werden, sonst wird es wieder zu lang. Und der Wortchef von Radio 1 sagt, etwa zu lang. Also ein neuer Abschnitt im niemals enden wollenden Kulturkampf zwischen dem politisch korrekten Lager und denen, die noch die Wahrheit sagen dürfen und sich ihre Freiheit nicht nehmen lassen.
Ich darf mir meine Freiheit nicht nehmen.
So muss man diesen Satz sagen, ja. Und wer, frage ich jetzt mal, ganz journalistisch kritisch, denn ich bin ja auch Journalist hier. Außer ich mache Witze, die man nicht machen darf, dann bin ich Satiriker, aber sonst bin ich Journalist in diesem News-Podcast. Wer würde wohl noch länger für unsere Freiheit duschen als Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki? Keiner, genau. Denn Kubicki meinte ja schon, dass er so lange dusche, bis er fertig sei. Ja. Also bis der Pipi-Mann sauber gemacht ist. Und das kann bei Kubicki dauern.
Bilder im Kopf.
Wie lange dauert das eigentlich, bis Wolfgang Kubicki mal sauber ist? Kommt auf an, was er am Vorabend so gemacht hat. So kann man nur schwer einschätzen, mit anderen Worten. Gestern endlich durfte die Republik oder zumindest das Fernsehpublikum vom zweitschlechtesten Fernsehsender nach Bild TV, nämlich Welt TV, was Neues herausfinden. Zwar immer noch nicht, wie lange Wolfgang Kubicki nun tatsächlich duscht. Dafür wissen wir jetzt aber, wie Kubicki sich unters Duschfeuer, also unter die Duschbrause stellt. So muss es, glaube ich, heißen. Er dusche, Achtung, überwiegend kalt. Ja, das passt zu seiner Ausstrahlung. Ne? Also jeder duscht so, wie er rüberkommt. Ne? Deswegen bin ich ein Warmduscher. Ja, sonst würdet ihr hier gar nicht zuhören. Man sei auch frisch morgens, wenn man kalt dusche, sagt Wolfgang Kubicki. Das klingt ja fast so, als hätte er aus Versehen einen Energiespartipp von Robert Habeck persönlich angewendet. Ne? Hat er nur gar nicht gemerkt. Denn wenn das Wasser kühl bleibt, braucht das Gaskraftwerk nicht hochzufahren. Aber gleichzeitig reicht kaltes Wasser, um den Pipi-Mann sauber zu machen, wenn es ein großer Kubicki-Pipi-Mann ist. Denn ich glaube, Kubicki hat den größten Pipi-Mann der Welt. Mindestens in seiner eigenen Wahrnehmung. Problem ist nur, er ist so fett, dass er ihn nicht mehr sieht. Hätte Kubicki aber doch nur aufmerksamer mal Radio 1 in den vergangenen Jahren gehört, dann wüsste er jetzt, dass die kalte Dusche dem Körper, Achtung, aufgepasst, gar nichts bringt. Außer, dass sie den Pipi-Matz ganz klein macht.
Der Effekt der kalten Dusche ist der, dass man zunächst sehr erfrischt aus dem Bad kommt, aber dann nach einer Viertelstunde merkt man die Wirkung dieses Heizbefehls und fängt plötzlich an zu schwitzen.
Ja, nach einer lauwarmen Dusche würde sich auch ein gestandener FDP-Politiker deutlich mehr erfrischt fühlen. Und vielleicht wäre lauwarmes Wasser am frühen Morgen ja auch so eine Art politischer Kompromiss in der im Moment doch sehr zerbrechlichen Ampelkoalition, die ja schon oft unentschiedene, lauwarme Politik macht. Da würde doch zusammenkommen, was zusammengehört. Oder? Nein, für eine Helmut Kohl-Parodie haben wir wirklich keine Zeit. Wir müssen fertig werden. Dauert schon wieder alles viel zu lang hier. Los, Tagesvorschau!
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
In Ägypten startet heute ein nationaler Dialog. Dazu hatte die Regierung um den Militärpräsidenten al-Sisi große Teile der Opposition geladen. Ausgeschlossen ist natürlich die weiterhin illegale Muslimbruderschaft. Eine Einladung ohne Diskriminierung, wie man betont. Warum passiert das jetzt wohl?
Das genaue Ziel dieses nationalen Dialogs ist nicht recht bekannt, aber Ägypten steckt schon seit Jahren in einer tiefen Wirtschaftskrise, ist auf finanzielle Hilfe aus dem Ausland angewiesen, steht aber gleichzeitig wegen der Missachtung von Menschenrechten unter Druck.
Immer dieser Druck aus dem Ausland. Die Betonung der Einladung ohne Diskriminierung an die Opposition klingt tatsächlich ein bisschen fragwürdig, wenn man an die mindestens 60.000 politischen Häftlinge denkt. Die gibt's in Ägypten nämlich immer noch. Und ob jetzt tatsächlich sehr viele Oppositionsmitglieder vorbeischauen werden, das darf auch bezweifelt werden. Denn die nicht inhaftierten Oppositionellen sind zum Großteil gar nicht mehr im Land, sondern schon im Exil. Auch eine Art nationaler Dialog ereignet sich heute gegen Mittag am Eingang des Zoologischen Stadtgartens in, haltet euch fest, Karlsruhe. Ja, dort werden, Achtung, Herrschaften, aufgepasst, Tommy Gottschalk, der Meister der Sommerpause, ja, die mittlerweile ein Jahr dauert bis zur nächsten Wetten-Das-Ausgabe und Frank Elstner, ja, die beiden zusammen werden eine Schulklasse durch den Zoo führen dürfen, müssen. Sie hatten letztes Jahr bei Wetten, dass eine Wette verloren, fragt sich nur, für wen die Führung durch den Zoo jetzt eigentlich die große Bestrafung sein wird. Für die Schüler oder für Tommy Gottschalk oder für Frank Elstner. Oder wer im Zweifel im Zoo zurückgelassen wird, und zwar als Fossil aus einer vergangenen Zeit. Das werden auf keinen Fall die Schüler sein.
Die Zahl des Morgens.
Das ist heute die 7000. So viele Pubs sind in den vergangenen 10 Jahren in Großbritannien verschwunden. Pandemie, Inflation, hohe Energiekosten, die Kneipenbetreiber in UK haben es im Moment nicht leicht. Aus der Sicht vieler Beobachter stirbt damit auch ein Teil der britischen Volksseele. Auch ein Begriff, den man nur in Großbritannien benutzen kann, ohne zu schaudern. Auf jeden Fall, ein Teil der britischen Volksseele stirbt, wenn so viele Pubs schließen müssen. Und das, obwohl die Menschen in England sich doch eigentlich den Brexit schön trinken sollten und traditionell seit vielen Jahrhunderten nichts anderes kennen als den Pub. Und zwar nicht nur abends, sondern schon morgens ab 10.
Das Interview.
Vertreter aus knapp 40 Ländern sind zu Beginn der Woche nach Lugano gereist. Dort findet derzeit die sogenannte Ukraine Recovery Conference statt. Wie der Name schon sagt, soll es um einen Wiederaufbau der Ukraine gehen, die sich weiterhin mitten im Krieg mit Russland befindet. Wie genau ein solcher Wiederaufbau funktionieren soll, was diese Konferenz dazu beitragen kann und wo Probleme bei der Umsetzung bestehen könnten, darüber spreche ich mit Stefan Fröhlich, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Morgen, Herr Fröhlich.
Einen schönen guten Morgen.
Die eigentliche Konferenz war ja schon geplant, bevor es zum russischen Angriff kam. Damals war von einer Reformkonferenz die Rede. Was hatte man sich denn damals von dieser Konferenz erwartet, bevor der Krieg ausbrach?
Naja, es ging jetzt zunächst einmal darum, die Ukraine Richtung Europäische Union zu unterstützen. Das Zweite war natürlich jetzt bei der letzten Geberkonferenz, die wir im April hatten, erstmal eine, ja, so etwas wie eine Soforthilfe natürlich organisieren für Geflüchtete und für den Wiederaufbau. Da ging es tatsächlich also auch schon um konkrete Geldzusagen. Das ist das, was jetzt natürlich nicht im Vordergrund steht bei dieser Konferenz, weil das ja auch ein umstrittenes Thema ist, ob zu einem jetzigen Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt, wo wir über den Ausgang des Krieges noch nichts sagen können, eine solche Konferenz zusammentritt und sich Gedanken darüber macht, wie der Wiederaufbau des Landes organisiert werden soll.
Jetzt hat sich die Lage seit Ende Februar natürlich grundlegend und dramatisch verändert. Welche neuen Aspekte stehen denn bei der am Montag gestarteten Konferenz jetzt tatsächlich im Mittelpunkt?
Ja, ich denke, man muss das realistisch sehen. Also es wäre schon schön, wenn man sich in irgendeiner Form bei dieser Konferenz darauf verständigen könnte, wie ist das zu organisieren? Wie teilen wir uns diese Projekte auf? Ich meine, es gibt sehr viele, die jetzt Zusagen gemacht haben, die großen Offiziellen von der Weltbank angefangen über die OECD und die Europäische Investmentbank. Es gibt also eine Reihe, die schon klar und deutlich signalisiert haben, sie wollen helfen. Aber das muss ja auch koordiniert werden. Da gibt es Infrastrukturprojekte, große, die zu bewältigen sind. Wer übernimmt welches Projekt? Wir haben in etwa natürlich schon eine Vorstellung darüber, über das Ausmaß der Zerstörung mittlerweile des Landes. Wie weit oder was dann auch hinzukommt, das können wir im Moment natürlich nicht absehen. Aber es macht schon Sinn, sich über Prinzipien, die Organisation und einen solchen Wiederaufbaus auch durchaus im Vorfeld zu verständigen. Es geht nochmals nicht um konkrete Hilfszusagen in Form von Geldern, sondern es geht darum, wie organisiert man den Wiederaufbau am Tag X. Und da kann man durchaus daran erinnern, dass beispielsweise der immer wieder in dem Zusammenhang erwähnte Marshallplan eigentlich auch schon in der Diskussion stand, 2 Jahre vor Kriegsende. Also man macht sich natürlich vorher Gedanken, wie kann man eine solche Herkulesaufgabe bewältigen.
Warum wird diese Ukraine-Konferenz nun ausgerechnet in der eigentlich bewusst neutralen Schweiz ausgetragen? Was ist die Idee dahinter?
Naja gut, die Schweiz hat sich tatsächlich bemüht darum, diese Konferenz auch zu veranstalten. Vielleicht ist es auch ein richtiges Signal, gerade jemanden, also einen Neutralen in dem Fall zu wählen. Der Druck für eine solche Konferenz, das muss man dazu sagen, der ist ja oder kommt ja aus Kiew zu Recht, wo man gesagt hat, es kann nicht nur eben um die Frage Reform gehen. Das stand ja im Mittelpunkt auch im April schon bei der Soforthilfe und bei den 10 Milliarden Euro, die man damals schon für Geflüchtete und den Wiederaufbau durchaus organisiert hat. Jetzt geht es eben darum, auf Wunsch der Ukraine sich Gedanken zu machen, nicht nur über die Soforthilfe, sondern darüber hinaus auch, wie kann dem Land mittel- und langfristig auf die Beine geholfen werden, damit es tatsächlich eben den Weg, der wird ja noch lang sein. Jetzt ist das Versprechen oder jetzt ist das Signal in Richtung Europäische Union und einer Beitrittsperspektive ausgesprochen worden, zuletzt beim G7-Gipfel, wie wir alle mitbekommen haben. Jetzt geht es eigentlich darum, klar und deutlich zu sagen, dazu gehört natürlich untrennbar der Wiederaufbau, nicht? Gekoppelt an bestimmte Reformen. Auch das wird man sehr wahrscheinlich oder mit Sicherheit sehr deutlich in Lugano ansprechen.
Nun ist das nicht die einzige Ukraine-Wiederaufbaukonferenz, die von westlichen Ländern angekündigt wurde. Gleichzeitig fehlt es jetzt auch an den ganz großen Namen, die nun nach Lugano gereist sind. Immerhin ist die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD mit dabei. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zumindest per Video zugeschaltet. Hat man sich da bei den Veranstaltern mehr erwartet?
Ja, ich denke, man hat sich zumindest mehr erhofft. Es gab durchaus Hoffnungen auch, dass ein amerikanischer US-Vertreter, dass vielleicht Anthony Blinken dabei sein würde, der Außenminister. Man hat natürlich auch gehofft, dass vielleicht am Ende des Tages auch Olaf Scholz, der Kanzler, sich ankündigen oder kommen würde. Aber ich würde das jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht überbewerten. In der Tat fehlt so ein bisschen, fehlen die prominenten Namen, würde man sagen. Als prominenteste Besucherin wird eigentlich allgemein immer wieder die Kommissionspräsidentin im Moment zitiert und erwähnt. Sie haben gerade erwähnt, gibt auch noch andere, Svenja Schulze. Aber ich glaube, es war auch nicht zu erwarten, dass bei dieser Konferenz jetzt, wir haben jetzt 2 Monate ins Land gegangen, seitdem wir die ersten Vereinbarungen in Richtung einer Soforthilfe organisiert haben, daran würde ich es nicht festmachen. Natürlich steht und fällt es damit. Ich glaube, viel wichtiger ist tatsächlich das Signal, das wir bekommen haben, auch von vielen internationalen Organisationen. Es sind viele EU-Oststaaten mit dabei, die sogenannten Neumitglieder. Ich glaube, die Regierungschefin Litauens ist auch dabei. Ja, und dann haben wir halt tatsächlich die Weltbank, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die OECD und andere, die bei solchen Wiederaufbauhilfen extrem gefordert sind und mit Sicherheit auch natürlich eine ganz zentrale Rolle spielen.
Es ist ja oft von einer Art Marshallplan für die Ukraine die Rede, der dem Land die Möglichkeit für einen Wiederaufbau nach dem Krieg bieten soll. Davon hat auch Kanzler Olaf Scholz beim G7-Treffen vergangene Woche gesprochen. Was genau würde dieser Plan beinhalten?
Ja, es geht eigentlich darum, also im Moment ist das ja alles noch relativ im Wagen gehalten, wie das aussehen soll. Aber es geht darum, dass man einen solchen Wiederaufbau, also Investitionen in die Infrastruktur, in die Energiesicherheit und in die Digitalisierung, in die Modernisierung natürlich, die gleichzeitig damit verbunden ist, mit einem solchen Wiederaufbau des Landes, koppelt an, so wie das damals eben auch der Fall gewesen ist, beim Marshallplan, an bestimmte Reformanstrengungen natürlich und Erwartungshaltungen. Da ist das Stichwort Bekämpfung der Korruption, Verwaltungsreform etc. Also hier ist nach allen Indizes die Ukraine natürlich nach wie vor weit auch von den Erwartungen und den Kriterien für die Erweiterung in Richtung oder Mitgliedschaft der Europäischen Union entfernt. Und das muss gekoppelt werden. Das ist Sinn und Zweck, denke ich, schon dieser Übung. Allerdings ist das durchaus auch natürlich in der Ukraine dem Präsidenten Zelensky bewusst. Und er hat das ja auch klar und deutlich schon signalisiert. Hier geht es jetzt wirklich um eine koordinierte Anstrengung, dass an beiden Fronten gewissermaßen gearbeitet wird und dass das Hand in Hand geht.
Welche konkreten Schritte erwarten sich westliche Länder denn von der Ukraine? Welche Schritte soll die Regierung in Kiew konkret umsetzen?
Ja, ich sagte es ja schon, es geht um die Verwaltungsreform, es geht um Korruptionsbekämpfung, es geht um mehr Transparenz. Ich glaube, das sind mit Sicherheit die wichtigsten Faktoren, die eigentlich auch schon seit längerem, seitdem die Europäische Union tatsächlich ja zumindest über eine Perspektive einer Mitgliedschaft mit der Ukraine verhandelt, sind das die Stichwörter, die immer wieder fallen. Ansonsten ist es nicht so, dass die Ukraine nicht irgendwo Erfolge in Richtung einer Demokratisierung in den letzten Jahren aufzuweisen hat, Wahlrechtsreformen etc. Das ist durchaus etwas, wo sie Erfolge aufzeigen kann und aufweisen kann. Aber in diese Fragen werden mit Sicherheit die dominierenden sein in dem Zusammenhang.
Eng verbunden mit den Plänen eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus der Ukraine ist auch die angestrebte Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Welche Veränderungen müssen nun passieren, damit eine EU-Mitgliedschaft für die Ukraine irgendwie wahrscheinlicher wird?
Ja, die besagten Reformen. Ich glaube, das hat die Ukraine jetzt sehr stark. Die Ukraine hat keine Illusion darüber. Also man weiß ja, dass egal wie der Status eines Landes ist, natürlich, je mehr Kriterien man erfüllt, desto leichter wird das. Aber allein die Umsetzung des großen Acquis, dessen Gesetzeskatalogs gewissermaßen der Europäischen Union, der Rechtsvorschriften, dauert Jahre. In eigentlich allen Fällen war das so gewesen bisher. Und da wird die Ukraine keine Ausnahme machen. Also es gibt auch in der Ukraine, glaube ich, keine naiven Vorstellungen jetzt darüber, dass man in den nächsten 2 Jahren oder 3 Jahren oder 4 Jahren der EU beitreten kann. Es wird ein langer Prozess sein und dann wird Kapitel für Kapitel eben natürlich verhandelt. Das sind in der Regel so über zwei Dutzend an Kapiteln, die durchzuarbeiten sind über entsprechende Arbeitsgruppen. Das sind große Prozesse. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Ich glaube, darüber besteht keine Illusion, weder auf europäischer Seite noch auf ukrainischer Seite. Aber Voraussetzung für all das, ich meine, das, glaube ich, leuchtet jedem ein, in der jetzigen Situation ist natürlich, und deswegen wird es eine riesige Kraftanstrengung sein, ist der Wiederaufbau des Landes, von dem wir natürlich nicht sagen, wann er in Angriff genommen werden kann. Wir alle wissen nicht und spekulieren darüber und hoffen, dass dieser Krieg bald ein Ende hat. Solange er läuft und tobt in dieser Form, ist alles andere als Soforthilfe so oder so nicht möglich. Das ist etwas, was man vielleicht jetzt tun kann in bestimmten Bereichen, aber all die anderen Schritte, die haben zu erfolgen, wenn die Situation sich natürlich vielleicht einigermaßen wieder stabilisiert hat im Land.
Stefan Fröhlich, Professor für internationale Beziehungen an der Uni Erlangen-Nürnberg, über die jetzt anstehende Ukraine Recovery Konferenz. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Sehr gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Hildegard von Bingen, Dichterin. Gib dem Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund.
Ende der Denkpause.
So Leute, das war's für heute. Und wenn ich hier auf die Uhr gucke, muss ich sagen, verdammte Scheiße, es war schon wieder so lang wie gestern. Nix gelernt aus dem Aircheck. Ich glaube, Schröder muss wie die Piloten am Boden bleiben. Es hilft nichts, er lernt nichts dazu. Es tut mir so leid, Ich entschuldige mich, Radio 1, es war schon wieder. Der Wortchef ist längst bei der Arbeit, der hat schon die erste Konferenz hinter sich und hat immer noch wach und wichtig im Ohr und denkt sich, was labert der Schröder da? Die Konferenz geht nicht voran, weil ich muss doch bis zum Schluss hören, was er macht. Nicht, dass er noch irgendeinen Blödsinn redet, der einen Shitstorm am Ende hervorruft und ich verstehe nicht, worum es geht. Er muss immer noch zuhören, obwohl er längst Konferenz. Es tut mir so leid, Ich hab euch alle so lieb, aber ich kann nicht kürzer. Wenn es kürzer werden soll, dann ruft doch einfach Bernhard Brink von Antenne Brandenburg an und fragt ihn, ob er übernimmt. Wollt ihr nicht, ne? Na dann, bis morgen. Noch länger. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.